Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Idealerweise einen wunderschönen Mittwoch, 20:15 Uhr, so wie immer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chevron 10, die 92. reguläre Folge. In diesem Fall besprechen wir heute Stargate SG-1, Staffel 4, Episode 21, doppelter Einsatz. Wie immer mache ich das natürlich nicht alleine, sondern habe meine Mitstreiter hier versammelt. Das sind zum einen Christian,
Hallo.
Stefanie
Hallo.
und natürlich wie immer auch Uwe.
Hi.
Wie gesagt, Staffel 4, Episode 21, im Original der Titel Double Jeopardy, das Drehbuch von Robert C. Cooper, die Regie von Michael Shanks, der in dieser Folge trotz der Tatsache, dass er doppelt besetzt ist mit Regie und Schauspielerei, trotzdem nicht Daniel Jackson spielt, ausnahmsweise. Die Erstausstrahlung in den USA ist am 16.02.2001 geschehen. Entsprechend ist auch der Handlungszeitrahmen das Jahr 2001. Und in Deutschland haben wir die Folge dann knappe 8 Monate später gesehen, am 24.10.2001. Und um was es eigentlich geht, was das mit der Doppelung soll und dem Einsatz, das kann euch Christian erzählen.
So, hier ist Ihr Daily Larvenflunk mit der Schlagzeile des Tages. Schon wieder wurde ein unschuldiger Systemlord bei der Ausübung seiner Pflicht von abtrünnigen Tauri getötet. Contraia. Unser wohlbekanntes SG-1-Team kommt durchs Gate in die Lichtung der Woche. Sie werden sogleich von den lokalen Jafar und der Bevölkerung, geführt von Darian, unsanft begrüßt und gefangen genommen, wobei Jack entkommen kann. Später besucht Jack Darian. Ihm wird erklärt, dass SG-1 den Planeten schon einmal besucht hat und sie angestachelt hat, sich gegen Heroa aufzulehnen. Kronos nützte diese Lücke und übernahm. Daher sind Darian und seine Mitmenschen nun skeptisch. Am folgenden Tag holt Kronos seinen Untertanen und die Gefangenen zu sich und befiehlt Darian, Daniel zu töten. Nach einigen Zögern tut er dies auch. Daniel verliert zum Erstaunen aller Beteiligten, bis auf SG-1, seinen elektronischen Kopf. Kronos schickt daraufhin alle raus, bis auf seine engsten Untergebenen, um Sam und Teal'c weiter zu verhören. Sie werden auf seinen Attack gebracht.
Dieser
Auf der
Stelle müssen
Erde.
wir die Zusammenfassung kurz unterbrechen, um eine Runde anzustoßen, wie immer, wenn Daniel das Zeitliche segnet.
Wir haben ein
In
bisschen
diesem Sinne,
gepennt.
ja.
Cheers.
Prost.
Zum
Ja, wir waren
Wohlsein.
so überrascht, dass er mal wieder gestorben ist. Da mussten wir kurz, haben wir kurz gebraucht zu reagieren. So, bitte fahre er fort.
Auf der Erde wird derweil das Gate angewählt und als Iris-Code Contraia gesendet. Jack will daraufhin die Iris auf keinen Fall öffnen. Die anderen jedoch heißen Harlan willkommen. Dieser erzählt zugleich über das Verschwinden der Robo-SG-1-Mitglieder, denen wohl auch bald der Saft ausgehen wird. Daraufhin wird P3X-729 angewählt, wo Robo und Neil bereits die lokale Jafar-Wache ausgeschaltet hat. Darian stößt zu ihm dazu und ist gewillt, ihm zu helfen, nachdem er durch den Tod von Robo Daniel erkannte, dass auch Kronos ein falscher Gott sein muss. Hammett gibt grünes Licht für eine Mission. Auf dem Planeten entwickeln sie einen Plan, Kronos loszuwerden. Währenddessen versuchen Robo-Sam und Teal'c auf dem Schiff für Unruhe zu sorgen. Teal'c verlangt eine Audienz bei Kronos, um zu versuchen, ihn umzubringen, und Sam gelingt selbiges mit ihrer Verhörerin Jardine, nachdem sie ihr den Selbstzerstörungscode für Robo Daniels Körper untergejubelt hat. Das echte SG-1-Team, unterstützt von Robo und Neil und Darian, kämpft sich bis zur Pyramide durch. Robo-Carter aktiviert nach ihrer Flucht aus der Zelle die Ringe, um sie an Bord zu holen. Den beiden Teal'c gelingt die Tötung von Kronos, wobei Robo Teal'c sein Leben lassen muss. Robo-Carter verhindert durch das Ziehen der passenden Kristalle eine Jafar-Invasion. Auch sie stirbt dabei. Der schwer beschädigte Robo-Neil schaltet kurz nach der Rückkehr seines alter Egos auf dem Planeten auch ab. Jack sagt Darian zu vermelden, dass Kronos tot ist und die Erde hat nun ihr privates Hattack. Ende.
Ich hab, ich war kurz irritiert. Ich war nicht sicher nach Comtraia, ob das das Ende der Zusammenfassung war.
Ich hatte kurz überlegt, das so zu tun, aber habe dann gedacht, ja, nee.
Ja,
Dafür gab es zu viel zu berichten.
Ein weiteres Mal greift Stargate irgendwie eine Folge aus der Vergangenheit auf und setzt sie hier fort. In
Über eine
vielerlei
Folge
Hinsicht.
quasi, die wir nie gesehen haben.
Ja, in vielerlei Hinsicht eine etwas einzigartige Folge. Es ist tatsächlich die einzige Folge, in der Michael Shanks Regie führt. Regie führt? Ja, vielleicht sollte
nichts
ich
nichts mehr zu trinken für euch.
Trinken.
Ich fand mich auf dem Festival.
Und ja, es ist mal wieder eine Gelegenheit für Michael Shanks, zusätzlich dazu, dass er Regie führt, in seinem normalen Aussehen trotzdem jemand anderen als Daniel zu spielen. Und mal wieder erbeutet SG-1 einen Hattack. Wir sind gespannt, wie lange dieses halt mit. Wobei ich glaube, streng genommen ist es hier noch das erste Mal, dass sie eins erbeuten. Das am Ende von Staffel 1 haben sie nicht erbeutet, das haben sie nur kaputt gemacht.
Stimmt.
Ja,
also ja, aber da können sie jetzt einen US Air Force Sticker draufkleben und dann passt es schon.
Ja, aber ich habe gehört, der Kleber in so einem US Air Force Sticker reagiert ungünstig mit Hattacks und dann fliegen die innerhalb kürzester Zeit in die Luft.
Der ist halt nicht goldkompatibel.
Ich dachte, der Kleber in den Stickern sorgt dafür, dass die Raumschiffe irgendwo hinfliegen und du sie nicht mehr steuern kannst. Das war ja bisher unser Problem hauptsächlich.
Das liegt nicht an den US Air Force Stickern, sondern das liegt an den Originally Made by Apophis Stickern.
In die Kleidung eingenäht. Bitte, bitte zurückbringen an.
Apophis.
Ja.
Wohnsitz links. Wie heißt der Planet? Jetzt habe ich ihn vergessen.
Chuseok?
Ja, danke.
Ich stelle mir gerade das Hattack vor, wie hinten irgendwie am Auspuff steht, stolen at. Ja, du hast gerade schon gesagt, dass Michael Shanks ja hier die Regie führt, was sie ja sehr geschickt, sie haben es ja sehr geschickt gelöst damit, dass der echte Daniel gerade auf Mission ist und der Robo-Daniel halt der Erste ist, der stirbt von den Robotern. Am Schluss ist ja das komplette Harlan-Double-Team leider erledigt, aber der Erste, der daran glauben muss, ist halt Daniel und das hatte mitunter einen Grund, nämlich, dass dann Michael Shanks ein klein bisschen mehr Fokus auf die Regie legen konnte und nicht die ganze Zeit von Regiestuhl und Vorderkamera hin und her wechseln musste. Übrigens auch sehr interessant, wenn du dir die Folge dann anschaust mit den Audiokommentaren, wenn die erste Stimme, die du hörst, eine der Figuren ist, weil Michael Shanks dann halt in dem Fall als Regisseur mit dabei ist bei den Audiokommentaren. Aber er hatte sehr viel Spaß dabei, also hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Das wird die einzige Folge bleiben, die er regissiert, aber die Sache hat ihm sehr viel Spaß gemacht und er fand es dann schon auch sehr interessant, mal diese Perspektive zu wechseln und ja, gefühlt hat er sehr viel darüber gesprochen, dass Richard Dean Anderson halt Richard Dean Anderson ist und man deswegen nicht immer mit dem durchkommt, was man eigentlich geplant hatte. Und das ist ihm wohl jetzt erst so richtig bewusst geworden. Oder er hat die Gelegenheit genutzt, mal darüber zu lamentieren. Also er hat sich auch nicht beschwert, aber
Der Kommentar war schön. Ja, wenn du Rick am Set hast, musst du aufpassen, dass du keine Props rumliegen hast, weil
Nicht in seiner Armlänge. Genau.
Ja, sonst tut er irgendwas damit. Das kann
es gibt ja diese,
gut sein, aber auch nicht.
Es gibt ja die Szene, wo O'Neill so richtig schön aus dem Schatten dieser Hütte nach vorne tritt, als der Mann nach Hause kommt und seine Frau fragt, ja, was ist denn los, weil sie so ein bisschen entgeistert guckt. Und dann tritt O'Neill so aus dem Schatten einen Schritt nach vorne, sehr schöner Shot. Und in der nächsten Szene unterhalten sie sich halt. Und während sie am Quatschen sind, ist er halt irgendwie plötzlich an so einem Becher am Rumnesteln und trinkt da raus und zieht dann Grimassen, weil das, was da drin war, schmeckt wohl komisch. Und das war halt natürlich alles nicht im Skript, da stand halt ein Becher und Rick hat halt den Becher gesehen. Und dann sind Dinge passiert und die sind gut.
Also es waren in der Folge einige Stellen, wo ich relativ sicher war, dass Richard Dean Anderson Langeweile hatte und einfach angefangen hat, Blödsinn zu machen.
Oh ja.
Zuletzt die Story, wo er dann irgendwie hier Kontakt mit seinen Verbündeten aufnimmt und dann irgendwie Carter unterbricht.
Die Kontakte.
Einen Moment. Ja. Bisschen Statik im Funksignal. Moment. Ja, jetzt geht's. Ich hab auch gedacht, also, bin ziemlich sicher, dass das nicht das war, was im Skript
stand. Die Kontakte.
Aber, nein. Besonders gut aber dann, daran erkennst du, in welcher Reihenfolge sie diese Takes dann auch machen mussten oder vielleicht haben sie auch einen extra Take machen müssen, weil es ja dann der Robo-Jack, der das tut und du siehst ihn halt rumfingern mit seinem Mikrofon und Quatsch machen. Und dann ist ja der Schnitt zum menschlichen Jack, der dann halt auch so ein bisschen Auge verdrehend dahin guckt, so, okay. Also schön, dass er das auch mal aus der Außenperspektive dann wahrnimmt, wie das ist. Aber ja, das ist genau das. Also Rick hat improvisiert und dann hat Rick danach passend den Gegenshot improvisiert und dann hat das alles gepasst. Wobei, wenn wir gerade diese Dinge schon haben, mein Lieblingskommentar war aber an einer anderen Stelle. Also von den Szenen her sind alle sehr gut, aber der Kommentar dazu war besonders gut, als Daniels Hinrichtung ist. Okay, das ist aber jetzt eine sehr weirde Überleitung meinerseits, aber ich komme gleich drauf. Da ist ja O'Neill, der Robo-O'Neill, versteckt im Publikum und hat da so einen Helm auf und hat auch das Gesicht irgendwie mit Schmiere beschmiert. Und man sieht halt, wenn die Kamera auf ihn hält, dass er die ganze Zeit so Grimassen zieht, so als würde es ihn jucken, so die Farbe im Gesicht und zieht noch einmal die Wangen lang und macht halt so Quatsch. Und da hat Michael Shanks dann tatsächlich gesagt, das war der beste Take, den sie hatten. Das war der einzige brauchbare, weil in allen anderen hat er zusätzlich noch am Helm rumgefummelt und so Quatsch. Das war der einzige, wo er wenigstens nur Grimassen gezogen hat, dann haben sie halt den genommen.
Ja, der war echt gut, der Kommentar. Ja. Und du hast den Planeten falsch genannt. Hm? Es ist P2X728. Aber selbst Carter ist es passiert.
Das hängt davon ab, wen du fragst.
Welches Bildschirmshot gerade gezeigt wird.
Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass sie sich beim Schreiben des Drehbuchs nicht festlegen wollten, wann die hier zitierte, aber nie onscreen gesehene Mission, um das ursprünglich von Herr Uhr zu befreien, stattgefunden hat. Weil die Planeten ja immer nach Staffelnummer nummeriert werden. Das ist ja immer, P2X würde heißen, das wäre in Staffel 2 gewesen. P3X würde heißen, wäre in Staffel 3 gewesen. Wenn man das nicht weiß, muss man halt raten.
Ja, auf dem Monitor stand P2X und sie hat gesagt P3X. Aber das hat sie sowohl im Original gesagt, als auch in der deutschen Übersetzung.
Immerhin.
Aber jetzt hatten wir vorhin in der Pre-Show, liebe ZuhörerInnen, hatten wir eine Situation, in der ich darauf hingewiesen wurde oder die Frage gestellt wurde, wenn das Stargate-Wiki und Stephanie sich widersprechen, wem soll ich denn dann eher glauben? Jetzt sind wir hier an der ähnlichen Stelle. Wenn der Stargate-Wahlcomputer das Ding so nennt, aber Sam nennt es anders, ne? Vielleicht war ja auch einfach nur ein Typo im Computer.
Also ich würde im Zweifel der Weiblichkeit vertrauen.
Also wenn Sam sagt, dass es P3X heißt, dann wird das schon stimmen. Die ist da gut drin. Mhm. Wenn Jack das gesagt hätte, wäre das nochmal was ganz anderes.
Kommt drauf an, welchem Zustand Jack das gesagt hat.
Ja, wenn er gerade Antikawissen im Kopf hat, ist das eine Sondersituation. Die meine ich nicht. Naja. Wie hat Harlan eigentlich Comtraya übermittelt über den Funkkanal, über den sonst die Iris-Codes übermittelt werden?
Ja.
Ja, die warten ja auf ein Signal und dann heißt, da kommt kein Iris-Code, es wurde Comtraya übertragen, aber nicht per Funk.
Er hat ein eingebautes Radio, genau wie die anderen Roboter auch. Und ich vermute mal, es gibt irgendwie Aufzeichnungs- und Empfangssysteme für Funk in ihrem total technologisch fortgeschrittenen Planeten. Und SG-1 hat damals mindestens einmal nach draußen gewählt, um zur Erde zurückzukommen. Das heißt, er weiß zumindest die Frequenz, auf die ID-Codes übertragen werden.
Aber das GDO übersetzt ja in Comtraya. Und bis jetzt kannten wir nur Zahlen-GDO-Codes.
Was Zahlen-GDO-Codes, erstens bin ich sicher, dass es nur Zahlen sind. Es kann auch sein, dass es einfach ein alphanumerischer Code ist und bis hierhin.
Ja, vielleicht werden nur Zahlen übertragen, aber das heißt ja nicht, dass es technologisch auf Zahlen begrenzt ist, das stimmt.
Ich wollte gerade sagen, also
es könnte ja ein Zahlenstring sein.
Ausgehen, es ist irgendwie ASCII oder was auch immer. Also das finde ich jetzt nicht so dramatisch.
Mehr als ASCII kann man bei den Amis nicht erwarten, das ist klar.
Ja, aber ich würde davon ausgehen, wenn ich so ein System baue, was dann sowieso irgendwie an den Computer gehängt wird, dass ich mich nicht darauf beschränke, irgendwie nur 1 bis 9 senden zu können, weil vielleicht soll das System ja später erweitert werden und wir wissen ja, wie so Sachen laufen, ne? Und dann würde ich im Leben nicht auf die Idee kommen, mich von vornherein nur auf 10 Ziffern zu beschränken, direkt irgendwie einen sinnvollen Zeichensatz.
Bei den Amis stimme ich dir zu, wenn es ein deutsches System wäre, können wir froh sein, wenn es schon irgendwie was mit digital zu tun hätte. Bei analog.
Ja gut, jedes Mal ein Kabel irgendwie perfekt durch die Mitte des Gates werfen, damit es irgendwie in so einem Miniloch in der Iris rauskommt, damit du das irgendwie per Schnurtelefon übertragen kannst,
Fax. Ist
halt irgendwie schwachsinnig.
Der Fax.
Mit so Bechern links und auf beiden Seiten.
Genau. Nein, nein, nein. Ein einzig wahre ist das Fax. Das zählt, das ist rechtlich sicher. Sonst wissen wir ja gar nicht, dass die Übertragung echt ist. Da muss ein Faxgerät her.
Ja, ist bestimmt eins im MERP eingebaut.
Oh, ja. Fax über Funk. Gut, aktuell bieten sich ja eigentlich Vergleiche und Gags mit deutschen Behörden, zumindest wenn es um Militär geht, eher mit Floppy-Disks an, aber das ist eine andere Geschichte. Die müssen wir hier nicht ausbreiten. Mhm. Ja, Harlan wusste zum Glück auch, dass es eine Iris gibt.
Ja, und hat genau ausreichend gewartet, bevor er durchgelaufen ist.
Da war mal wieder richtig gutes Timing, weil er kommt durch die Iris und zuerst, als sie die Iris öffnen wollen, dann, ja, was ist denn übermittelt? Ja, kommt Raya und dann ist noch die Diskussion und Neil erklärt erstmal, was das bedeutet.
Machen sie nicht auf.
Machen sie nicht auf. Wir kriegen zumindest nicht mit, dass sie irgendwie ein Funksignal zurückschicken, so, ja, du darfst kommen. Das heißt, er ist irgendwann auf gut Glück durchgegangen und sie haben wirklich nur Sekunden vorher die Iris geöffnet mal wieder.
Ja, weil er hat ja auch so die Hände vom Gesicht.
Achso, meinst du?
Nee, das macht er ja erst, als er die Waffen sieht.
Also ich dachte, so ist er durchgekommen, weil er Angst hatte, durchs Gate zu gehen. Mhm. Ich dachte, er ist mit den Händen vom Gesicht schon durch
und dann sagt er, ich bin nicht bewaffnet.
Ich weiß aber nicht. Nicht sicher. Ja, also. Genau, er bedankt sich dann auch dafür. Danke für das Öffnen der Tür in Richtung, die Iris nimmt.
Vor allem diese Bemerkung. Ich hätte sie nicht aufgemacht und diese Gesichtsausdruck so.
Genau. Um das klarzustellen, ich war dagegen.
Ja.
Eiskalt. Was?
Ein bisschen kann man ihn ja verstehen.
Er ist wahrscheinlich weniger nervig als Urgo.
Perspektivenabhängig.
Ugo weniger macht anstrengend.
Ugo macht keine Duplikate von ihm. Von daher. Was gibt's anstrengenderes als Ugo?
Ja, aber
Ugo,
von Harlan kannst du weglaufen.
Ja, aber von ihm selbst halt nicht. Das ist, glaube ich, das Thema. Er hat Angst vor sich selbst, weil er genau weiß, er hat recht.
Ich muss übrigens über Harlan einfach sagen, ich finde die schauspielerische Leistung, die da gebracht wurde, um Harlan darzustellen, auch wenn er vielleicht nur irgendwie 5 Minuten Bildschirmzeit hat in der Folge, einfach super.
Wahnsinnig gut, ja.
Die er da bringt. Ja. Und diese ganzen Ticks, die er hat, diese ganzen kleinen Manieren und die Art und Weise, wie er diese Gestik mit dem Finger verschränken und dem Verbeugen zu dem Komtreier oder dem Hände ausbreiten, irgendwie da reinbaut, sodass das wirklich aussieht wie so eine ganz natürliche Geste, die man selbstverständlich und immer bei der Begrüßung macht.
Ja.
Das ist einfach großartig und das lässt einen wirklich den Charakter fühlen an der Stelle.
Es wirkt kein bisschen hölzern, gekünstelt, aufgesetzt. Mhm. Das stimmt, ja. Er spielt das so, als käme er wirklich von dort. Da war eine Katze.
Ja.
Soll vorkommen.
Wir unterbrechen für ihren zweiwöchentlichen Katzenwerbespot.
Ja, ich habe vergessen, dass sie mit hier im Raum ist und bin gerade kurz erschrocken, als sie neben mir auf den Schreibtisch draufgehüpft ist, völlig out of nowhere.
Auf ihren Schreibtisch.
Oh, Entschuldigung, ja, natürlich, es ist natürlich ihr Schreibtisch. Ist euch aufgefallen, nee, anders gefragt, euch ist mit Sicherheit aufgefallen, dass in der ersten Szene auf dem fremden Planeten irgendwie so ein bisschen Farbsättigung gefehlt hat. Mhm. Habt ihr das für... Was habt ihr da rein interpretiert?
Dass sie die gleiche Lichtung wie letzte Woche oder vorletzte Woche genommen haben und es verstecken wollten.
Das zum Teil, genau. Also die Begründung war, damit das nicht aussieht wie die Lichtung in Vancouver. Aber irgendwie sollte es wohl auch symbolisieren, meinte Michael Shanks, dass das ein sterbender Planet ist, dass die Farben da fehlen und es dadurch dann halt irgendwie nicht mehr so lebendig und farbenfroh aussieht. Aber natürlich auch damit es... Genau, das dachte ich nämlich auch, als ich das gehört habe, so, hä?
Also mir ist aufgefallen, dass die Pflanzen seltsam aussehen und das ist gerade auch alles.
Genau, also das sorgt natürlich dafür... Und
zwischendrin sind ein paar von den Blättern lila.
Ja.
Aber öfter, wenn ich an irgendeinen Planeten denke, den wir bei Stargate besucht haben oder den wir in den Staffeln gesehen haben, ist das einer, der mir in den Sinn kommt.
Lila Pflanzen?
Tatsächlich? Wegen der Pflanzen, ja, oder?
Auch, weil der so gräulich ist und diese lila Pflanzen. Das ist eins der Bilder, die ich dann im Kopf habe.
Hm. Okay.
Wenn ich an Planeten von Stargate denke.
Also, dass es natürlich ein bisschen alienesque aussieht, das hat er damit schon bewirkt. Aber das passiert sehr subtil, weil es könnte genauso gut auch einfach Dämmerung sein, finde ich. Und dann ist halt auch ein bisschen die Farbe weg. Also, es war ganz wenig nur. Und ja, also der Effekt, dass das irgendwie zeigen soll, dass der Planet, dass es dem Planeten nicht so gut geht, sozusagen, oder der Flora da nicht so gut geht, der hat bei mir gar nicht gezündet. Was aber bei mir auch vorbeigegangen ist, also das muss ich halt sagen, das ist ja nicht so, als hätte ich das hier noch nie öffentlich zugegeben. Dinge gehen sehr schnell an mir vorbei in so einer Serie, nämlich, dass es dauert ja eine Weile, bis zur Enthauptung, bis uns klar wird, dass das Roboter sind, oder?
Bis uns klar werden soll, dass es Roboter sind. Deswegen
Es wird schon vorher ausdrücklich erwähnt, was soll das heißen, es gibt zwei von euch, als Jack in der Hütte da steht und sich mit den
Leuten unterhält. Stimmt.
Ja,
aber da könnte es ja noch so sein, dass es unser SG-Team ist, dass er das sagt, es könnte ein Duplikat von uns sein.
Ja, okay, ne? Das vielleicht. Wobei auch dann stehen Carter und T'Jaik irgendwo rum und beraten sich zum Thema, hier sollten wir irgendwie Colonel O'Neill kontaktieren oder nicht. Und so, er hat bis jetzt Funkstille bewahrt und du siehst halt, dass sie keine Funkgeräte an sich haben.
Es ist auch verdächtig, dass T'Jaik keine Stabwaffe mit sich führt.
Genau, dann gibt es die ganzen subtilen Hinweise ab Sekunde 1 mit falscher Ausrüstung, falsche Frisuren.
Genau, falsche Frisur, das wäre mir nie aufgefallen.
Das haben sie ja dann versucht, ein bisschen zu verstecken, damit es nicht gleich von Anfang an offensichtlich ist.
Nicht zu offensichtlich, genau. Also
bei unser SG-1-Team ist.
Daniel ist es halt so, dass sie haben ihm zwar eine Mütze angezogen, aber trotzdem war relativ deutlich zu sehen, dass hinten die langen Haare rausgeguckt haben. Und das war wohl in dem Shot auch ganz bewusst so, dass man ihn kurz von hinten zeigt, so um einen Hint zu geben. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ich achte so sehr nicht auf Frisuren in solchen Serien, dass mir das auffallen würde, dass die Frisur nicht die gleiche ist, wie sie eigentlich in dieser Staffel sein sollte. Und das Gleiche natürlich dann auch mit Sam, die viel zu lange, lockige Haare hat. Robo-Sam trägt eine Perücke. Lernt man dann halt.
Robo-Daniel auch. Das sah nicht so gut aus, deswegen auch unter anderem dieses Bandana.
Genau. Also wie gesagt, das sind alles Dinge, die sind einfach komplett, also auch jetzt beim nochmal gucken, beim drauf achten, ich wusste ja, dass es die Roboter sind, aber mir ist auch die fehlende Stabwaffe nicht aufgefallen. Später in der Serie hat er die auch nicht immer dabei. Also da haben sie subtile Hints gesetzt, das ist sehr schick, ist total schick, aber bei mir hat es nicht gereicht, damit mir irgendwas komisch vorkommt. Oh, irgendwie hat hier noch aufgeschrieben, die Brille fehlt. Hat Daniel am Anfang keine Brille?
Ja, nein, der hat keine Brille auf.
Ja, auch sowas könnte man bemerken, wenn man ein bisschen aufmerksam wäre.
Ja, und keine P90.
Ja. Okay. Und was hat es mit Regen auf sich?
Er ist immer schuld.
Ach so. Also, Audio-Kommentar. Audiokommentar, ich habe in unsere Notizen geschrieben, dass die Frisur nicht stimmt bei Daniel und jemand anderes hat dann eine Aufzählung gemacht mit und die Brille fehlt und Carters Frisur und T'Jaiks Waffe und die Waffen des restlichen Teams und der Regen. Und beim Regen bin ich jetzt ein bisschen gestolpert.
Ich hätte auch mal schreiben können und die Magneten, aber das wäre zu offensichtlich.
Ah, okay. Den hätte sogar ich gekriegt.
Ja, deswegen habe ich es nicht geschrieben, das war zu einfach. Und es hat nicht nur einer geschrieben, da bin ich mir sicher.
Ich muss ja zugeben, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie genau die Filmaufnahmen funktionieren, wenn du so ein Dorf siehst von oben, Vogelperspektive. Und ich hätte jetzt einfach mal vermutet, damals waren es noch keine Drogen, das ist irgendeine Hubschrauberaufnahme oder so von, die haben da was hingestellt und dann ein bisschen CGI dazu. Ja?
Meine Güte. Also, dass diesen Kommentar hätte ich ja von anderen Leuten erwartet, aber bei dir, der Star Trek erfahren ist, du müsstest doch wissen, dass 3/4 von DS9 in Aufnahmeshots aus Matte Paintings besteht.
Ja, das wäre das nächste Vermutung wäre irgendwie, das ist ein Modell gewesen, aber dass es einfach nur ein Matte Painting ist, das habe ich nicht kommen sehen.
Also DS9 hat dafür auch mehrfach Auszeichnungen bekommen, wie gut die gemacht haben, weil sie halt auch noch Bewegungen, Fluss eingebaut haben, blablabla.
Ja, ja,
also die haben das auf Advanced Level gemacht.
Auch hier, also nachdem ich im Audiokommentar gehört habe, dass die Vogelperspektive des Dorfs Matte Painting ist, ich habe zurückgespult und das so, echt gut, richtig gut, muss man echt sagen.
Ja. Im Gegensatz zum Tor, das man direkt am Anfang sieht, in der ersten Einstellung.
Wieso? Ja, das war ein bisschen suboptimal.
Das sah schlecht aufgesetzt aus.
Ah, okay.
Das war halt auch schon ein bisschen
wirklich künstlich schlecht animiert. Pappe? Nein.
Das, was man zuerst, das heißt DHD, Entschuldigung.
Das Tor, das man als allererstes sieht, ist von der weiten Einstellung, wenn sie mit der Kamera vom Himmel nach unten schwenken. Das erste Tor, was man da sieht, das ist... Und danach sieht man ja das Prop.
Ich sehe gerade, dem fehlt sogar oben das Chevron.
Das Chevron 8.
Links, das hat nur links zwei, rechts zwei, aber oben in der Mitte ist nichts.
Ich sage ja, es ist nicht gut.
Das sind die Basic Gates, mit denen kannst du nur innerhalb unserer Galaxis telefonieren.
Ja, aber danach steht das Prop da und das hat alle Chevrons, die es haben soll.
Zwischendrin kam Anubis vorbei und hat ein Update gemacht.
Das ist dann eins von diesen Stargates, wo du einfach nur 6 Symbole eingeben musst und auf Rot drücken musst. Deswegen gibt es da oben in der Mitte kein Chevron.
Deswegen brauchst du auch nur 6 Symbole. Hm. Brauchst auch nur 6 Chevrons. Ist doch effizient.
Ja, spart ein Chevron. Wir wissen, Chevrons sind teuer. Insbesondere die einrasten können.
Die machen Licht und Strom ist teuer, haben wir erfahren.
Ja. Heute läuft es irgendwie nicht so rund.
Ich glaube, man könnte den Eindruck bekommen, dass wir heute alle nicht so ganz powern. Vielleicht schneide ich die ganzen Pausen nachher auch so weg, dass keiner merkt.
Wir haben auch Akku-Tests, die nur begrenzt lang
48 halten. Stunden ja. halten. Und wir sind schon bei 16. Also zusätzlich zu den 24 bei 16. Also.
Ach so, ich wollte gerade sagen so,
Nein. Die kommen ja nach 24 Stunden zu ihrer eigenen Sicherheit zurück und jetzt sind zusätzlich nochmal 16 vergangen. Also so war das gemeint.
Deswegen hängen wir so in Seilen. Ach so, das erklärt's.
Na dann.
Da gehe ich mal noch, ich habe es als wichtige Handlungen notiert. Wir sind ja schließlich hier in Sci-Fi und da hatten sie 2001 tatsächlich Röhrenbildschirme mit Touchscreen schon. Das war damals echt Hightech.
War das wirklich ein Touchbildschirm oder war das einfach hier unser guter Walter, der irgendwie so
mit sehr schnell hinterhergekriegt saß
und jedes Mal, wenn Harlan auf was gezeigt hat, so.
Witzigerweise habe ich mir genau die Frage gestellt.
Der war gar nicht in der Folge dabei.
Der war off, den hast du nicht gesehen. Harlan zeigt mit dem Finger und immer in dem Moment, wo er den Bildschirm berührt, macht nebendran Walter Klack. Aber exakt, der ist echt gut.
Ist das Walter Autoclick?
Walter Autoclick, ja.
Wer braucht einen Touchbildschirm, wenn er einen Walter hat?
Genau.
Ich möchte auch einen Walter.
Nee, also ich weiß es halt nicht, wie es gedacht war, aber es sieht schon sehr danach aus, weil sie zeigen den Bildschirm. Harlan tippt, also der zeigt nicht nur auf den Bildschirm, er tippt wirklich Symbole auf dem Bildschirm an. Und in dem Moment ändern sie ihre Farbe, als hätte er sie ausgewählt auf einem Touchscreen. Was ja für uns heute die jungen Leute von heute kennen das ja nur noch so, könnte man fast sagen. Aber 2001 auf so einem alten CRT-Monitor, da war das nicht üblich. Bestimmt geht sowas technologisch, aber es war jetzt nichts, was du üblicherweise im Mediamarkt kaufen kannst.
Oder Saturn.
Oder Saturn oder wie sind die alle?
Technisch ist das Konrad. Ja einfach. Aber die Rechner waren halt nicht gut genug.
Ja. Apropos 2001.
Ja.
Wir haben hier auch noch stehen Drehorte und so, ne? Diese Befragungs-/Folter-Szene für RoboSam und RoboTike. Das ist ja eine Wiederverwendung.
Ja. Ja, von
Daniels Batcave aus
Absolute Power. Ja,
genau.
Unbegrenztes
aber
Wissen.
Aber es ist auch gleichzeitig der Gipfel von 90er-Jahre-Sci-Fi. Ich meine, bitte, schwarzer Bildschirm im Hintergrund. Der Bösewicht ist irgendwie eine blonde Frau in einem knallengen Latexanzug. Und dann haben sie noch dazu rotierende Käfige aus Laserpointern, die von der Decke kommen. Also, bei aller Liebe, das war schon fast irgendwie eine Selbstpersiflage an der Stelle.
Kampfstern Galactica.
Selten dämlich.
Ja.
Dass er einfach mal auf eine Energiequelle irgendwas eintippt, was ihm diktiert wird von einem Gefangenen.
Ja, das ist halt das einfach auch.
Nur dumm.
Aber die zu den Laserkäfigen, also ja, ich gebe dir völlig recht, das Look and Feel ist voll 80er. Also ich würde nicht mal 90er sagen, ich würde sagen 80er.
Auch das meinetwegen.
Tatsächlich muss man aber dazu sagen, sehr geschickte Kombination aus CG und echten Effekten, weil der Laserkäfig waren tatsächlich einfach Laser, also Laserrad, wahrscheinlich 5 Laserpointer zusammengetaped, die sich oben an der Decke gedreht haben und so ein bisschen Nebelmaschine im Raum. Und erst in dem Moment, wo sie diesen Folterknopf drückt, wird dann halt dieser Visual-Effekt drüber gelegt mit hier Energie, die dir wehtut, die auch grün ist. In der gleichen Farbe wie die Laserpointer. Aber die waren halt nicht computergeneriert. Die waren beim Dreh tatsächlich im Raum sichtbar. Aber ja, das ganze Setting ist schon sehr, sehr retro. Ja.
Und Daniel bringt sich in seiner eigenen Man Cave um.
So kann man es auch sehen.
Schon epischer Tod.
Ich hatte sogar tatsächlich Man Cave da stehen. Das ist mir eingefallen, das letzte Mal haben wir Bat Cave genannt. Schön, dass du noch mal Man Cave draus gemacht hast dann.
Das war mir wichtig.
Ja, also Kommentar dann auch vom von Regisseur und wer war das noch, der dabei war? Der CG-Typ noch mal, oder?
Der Visual Effects.
Der Visual Effects-Typ. Ja, das
James
ist der
Titchener.
Das ist der gleiche.
Mit dabei.
Ja, ja, ja. Ich bin aber ganz schlecht mit Namen, wie du weißt. der hat halt gemeint so, ja, das ist der gleiche Raum, den haben wir quasi nur neu angemalt und ein bisschen anders beleuchtet. Ja, was man hat, hat man.
Das schmeißt man auch nicht weg.
Ja, kann man zeigen, nicht, was man hat.
Mhm.
Schön fand ich auch die Stelle, als Kronos dann droht, dass er sie zuerst tötet und dann sagt er, nee, 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 er tötet sie nicht, er foltert oder sowas. Und ich weiß nicht, Jack war ja zu dem Zeitpunkt nicht in dem Raum. Nein, nein, und nee, Kronos sagt, glaube ich, genau, nein, der macht noch was viel Schlimmeres. Und ich weiß nicht, ich habe so die Vorstellung, wenn Jack in dem Raum gewesen wäre, auch mit gefangen hätte, dann hätte ich dann den Kommentar erwartet, schlimmer als tot?
Ja, wahrscheinlich.
Hat er das nicht schon mal in irgendeiner Folge gesagt?
Oh.
Oh. Er hat auf jeden Fall einmal gesagt, muss es unbedingt öffentlich sein.
Glaube ich sogar erst sehr viel später. Hm. Stimmt, das kam in der Folge, wo sie auf dem Planeten bei Jonas zurückkehren und das hat er zu dem
Beamus. Ja, das sagt auf jeden Fall, muss es unbedingt gesagt, öffentlich sein.
Genau. Mhm. Und da sagt der Primus nämlich, kann ich auch gleich hier töten und dann schiebt er die Stabwaffe um seinen Finger weg.
Dann
ah ja, die schöne Szene, ja.
Mhm. Ja. Aber nee, da, wenn Jack da gewesen wäre, hätte ich irgendwie so erwartet. Schlimmer als tot.
Wobei es ja natürlich schon stimmt. Ich meine, nachdem der Typ aus dem Dorf Daniel den Kopf wegschießen sollte, wenn es der echte Daniel gewesen wäre, also auch unabhängig davon, dass es Daniel ist als Spezialfall, ist ja für Goa'uld das kein Problem zu sagen, ja, das wiederholen wir ein paar Mal, wir schmeißen dich in den Sarkophag. Ich frage mich, ob Kronos in dem Moment, wo der Kopf abgefallen ist, sich nicht vielleicht auch dachte, shit, das kann der Sarkophag nicht reparieren.
Das wahrscheinlich
ja,
auch
er hätte vielleicht genauere Anweisungen geben müssen, wie er erschießen soll, wie ja, gut, er Daniel erschießen soll.
Wir wissen auch ja nicht, was der Sarkophag tut, wenn dein Kopf explodiert ist. Also ob er das dann wieder rekonstruieren kann, haben wir noch nicht erfahren.
Kommt auf an, wen du reinlegst.
Na gut, wir erfahren ja beim Tempelgrab, dass der eine lebendig gefressen wurde, immer und immer wieder, und der Sarkophag den repariert hat. Wir wissen nicht, bis zu welchem Grad er zerfressen wurde.
Ja, ja.
Hm. Aber wir haben ja dann auch später dieses Originalgerät, was viel stärker ist. Vielleicht könnte das.
Ich sag mal so, ab einem gewissen Punkt ist antike Technologie tatsächlich einfach Magie. Und dann kann man sich das natürlich schon vorstellen. Aber von allem, wie man sich irgendwie erklären kann, wie der Sarkophag funktioniert, behaupte ich, Teile deines Körpers zu ersetzen, kannst du tun aufgrund von, ich guck mir den Rest des Körpers an und deinen Genpool. Dein Kopf explodiert, den wiederherzustellen, das kannst du zwar theoretisch technisch tun, aber dann bist du halt trotzdem einfach eine Zimmerpflanze, weil
ja,
das Gerät kann nicht wissen, wie es die Synapsen nochmal verbinden soll. Das haut nicht hin.
Deswegen habe ich gesagt, kommt doch an, wenn du reinlegst.
Ja, ja, ja. Übrigens, der Kopf, der dann so wegrollt, da haben sie sich sehr viel Gedanken drum gemacht, wie sie diese Szene hinbekommen, ohne dass sie zu goofy ist. Weil es sollte eine ernste Szene sein. Und so ein Kopf, der irgendwie ein paar Mal durch den Raum bounced, ist halt auch schnell einfach nur Slapstick. Und sie haben sehr, sehr viele Takes wohl gemacht. Und der beste war tatsächlich der, als Richard Dean Anderson einfach mal drunter gekickt hat. Und das hat dann ein relativ natürliches Rollverhalten gegeben, das gut gewirkt hat. Sie haben nicht viel drüber geredet, was für ein Prop sie benutzt haben für den Kick- und Roll- und Flieg-Effekt. Aber als Daniels Kopf dann auf dem Boden liegt und man so schön dann so die Innenseite des Halses sieht, die offensichtlich nicht blutet, sondern Technologie ist. Das ist dann aber tatsächlich kein Modell, das sie gebaut haben, sondern Michael Shanks saß da in einem doppelten Boden, wo nur der Kopf rausgeguckt hat, hat den Kopf so seitlich gelegt und dann haben sie quasi den Hals wegretuschiert in der Nacharbeitung und haben dann Overlay drüber gelegt. Also der Rest des Kopfes ist tatsächlich dann auch an der Stelle der Kopf von Michael Shanks und nicht irgendwie Computer oder Modell oder sowas.
Ja, und es wurde hinterher auch noch heftig diskutiert, warum der Kopf nicht oder dass der Kopf nicht in der Szene ist, wenn die Tieralk und Carter verhört werden, weil der Körper liegt ja auf dem Tisch, aber der Kopf ist nirgends zu sehen.
Ja. Also alle.
Nein, er möchte das nicht. Nein, danke.
Und, ja. Von Robert C. Cooper bis zu den ganzen Kameraleuten ist wohl jeder gekommen, hat gemeint, ja, wäre es nicht sinnvoll, wenn der Kopf auch da liegt. Genau. Nein. Und er hat darauf bestanden, dass das einfach den Ernst aus der Situation nehmen würde, wenn da so ein abgetrennter Kopf rumliegt.
Ist es.
Ja, was haben wir noch Schönes in der Folge? So viel ist es ja gar nicht.
Jack und Jack, die sich prügeln.
Die ringen.
Ja, worauf Richard Dean Anderson bestanden hat. Ja. Ursprünglich wollten die, dass sie sich mit so Ästen schlagen. Aber
ja, kann ich verstehen,
Rick wollte unbedingt wresteln. Also haben sie gesagt, mal gucken, ob wir das gut umsetzen können. Aber es ist mit einer der besten Szenen aus der Folge.
Ja. Ja, wenn man aber genau hinguckt, ich wusste ja, dass die Szene kommt und hab das halt wirklich auch ein bisschen die Zeitlupe angemacht. Sie haben super, super krass drauf geachtet, dass in jedem Shot nur das Gesicht von einem drin ist, außer an einem ganz am Schluss von dem Kampf, wo sie sich beide gegenseitig irgendwie so
im
Arm haben und der eine dem anderen das Gesicht hochhält. Da sind sie so für 2 Sekunden beide im Shot. Da siehst du aber auch, wenn du genau hinguckst, dass bei einem von beiden das Gesicht nachträglich draufgelegt wurde.
Ja, also da hat Shanks auch irgendwie sich beim Visual Effects Mensch bedankt, dass das so gut geworden ist im Großen und Ganzen. Und darauf meinte er halt, naja, ihr habt das halt echt gut vorbereitet und gedreht. Für ihn war es ja dann hauptsächlich noch Schnittmasken passend setzen und das übereinanderlegen. Und das wäre ja Business as usual bei dem, was sie da machen. Aber ja, die Wrestling-Szene, die hat es zumindest nicht einfacher gemacht im Nachbearbeiten. Und auch beim Drehen. Das mussten sie natürlich dann auch deutlich häufiger drehen, weil musst es ja in jeder Perspektive oder du musst es ja genug Shots haben mit Richard Dean Anderson in beiden Positionen.
Ne? Hm. Ja. Und am Anfang sieht man sie ja dann zuerst noch, bevor sie kämpfen, in diesem 50-50-Shot. Den sieht man ja normalerweise eher nur, sagen wir, in Romanzen, kurz bevor sich die Charaktere küssen.
Meinst du, wenn sie so parallel einfach stehen, so ja. aus der Total, ja. Einer steht links, einer steht rechts.
Ja. Ja.
Das sind auch die, wo dann Visual Effects was tun muss und alle weiteren Szenen sind ja dann tatsächlich einfach Gegenshot, wo du immer einen von vorne und einen von hinten siehst. Die kannst du ja wunderbar mit Buddy Double einfach drehen. Das ist ja dann gar kein großer Hexenwerk mehr, wenn du es eh gegenschneidest. Immer wenn du sie beide siehst, wird es halt natürlich aufwendiger.
Ja, weil sie haben ja auch einmal beide gezeigt, wo sie aber nicht sich gegenüberstehen, sondern so versetzt. Der eine steht weiter vorne, der andere steht weiter hinten, um mehr Tiefe in das Bild reinzukriegen. Und ich glaube, sie hatten dann später, als sie bei diesem Dorfbewohner zu Hause sind. Ich habe den Namen vergessen. Mist. Darian? Ja, genau. Da haben sie gemeint, oh, das war irgendwie eine verpasste Chance. Da hätten sie noch mal irgendwie beide gleichzeitig zeigen können.
In der Szene, wo sie diskutieren und Robo-Jack so an seinem Mikrofon rumfingert und so. Ja,
ja, genau, in der Szene.
Das wär sehr gut gewesen, wenn sie da noch mal so einen Double-Shot gemacht hätten, aber haben sie halt gar nicht gemacht, ja. Ach übrigens, eigentlich ein guter Einstieg zum Thema. Michael Shanks hat hier Regie geführt, gut gewesen, war eine sehr schöne Begrüßung. Die Folge beginnt mit den Katze. Ich weiß nicht, wo die Katze. Ah, sie läuft gerade auf meinem Mauspad rum und markiert hier wilde Dinge in unserem Pad.
Was?
So, jetzt ist er weg. Also, der,
vorerst.
Genau. Der Audiokommentar beginnt nämlich damit, dass Michael Shanks sich vorstellt und sagt, Hi, I am Michael Shanks, somewhat a director for Double Jeopardy, and I'm an actor, somewhat. Auch sehr schön.
Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist.
Ich habe sonst nichts mehr, was tendenziell heißt, Stefanie muss jetzt noch 3 Seiten vortragen.
Genau, Stefanie hat noch Dinge.
Ja, ich habe noch Dinge, aber das ist mir nämlich auch nicht aufgefallen, jedenfalls. Das ist echt gut gemacht. Zum Schluss, wenn sich diese Türen schließen, wenn Carter diese grünen Glasteile, Plastikteile, diese grünen Kristalle da rauszieht. Die letzte Tür, die sich schließt, das ist keine richtige Tür. Das ist CGI. Ja.
Aber so gut, dass man es nicht bemerkt.
Ja, echt. Also mir ist es nicht aufgefallen.
Das hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht gemerkt, was die Frage aufwirft, warum zum Henker schließt, macht man mit CGI und nicht mit praktischen Effekten.
Weil sie am Set tatsächlich Platzprobleme hatten und das sind ja so Sliding Doors, und um das dann noch hinzubauen, das haben sie platztechnisch nicht unterbekommen. Und statt dann alles umzubauen, haben sie kurzfristig entschieden, dann machen wir das halt nachträglich. Der Visual Effects-Typ meinte dann aber auch, als er die Folge dann danach das erste Mal gesehen hat, hat er auch nicht mehr dran gedacht. Also normalerweise achtet er dann natürlich so auf die Dinge, die er fabriziert hat, aber an der Stelle ist es ihm gar nicht mehr aufgefallen und hat er selbst vergessen, dass er das gemacht hat. Ja. Ja, weil tatsächlich, also inhaltlich keine Not, weil Sliding Doors kriegen sie ja mechanisch ganz gut hin, aber der Drehort hat es halt leider nicht hergegeben. Huch.
Und dieses Pad, aus dem diese gräuliche Flüssigkeit bei O'Neill rausläuft?
Ja, das Roboterblut, das aus ihm rausblutet. Mhm.
Das ist ja schwarz. Normalerweise hatte es zuerst eine andere Farbe. Was war es? Weiß? Nein, das war so Hautfarben. Aber das sah irgendwie so schlecht aus und so fake, dass sie das schwarz gemacht haben. Und damit waren sie dann ganz zufrieden, weil es dann mehr aussah, als wäre es vielleicht noch Teil von einer Maschine oder sowas. Obwohl jetzt ganz schwarz. Oh. Aber wahrscheinlich besser, als wenn es so Hautfarben gewesen wäre.
Als sie damals sie ihre Arme aufgeschnitten haben, dann wirkte ja die Haut wirklich nur wie so eine Latex-Ummantelung und da drin war freischwebend Mechanik, die in Flüssigkeit drin ist. Also da war halt auch nichts Rotes, weil kein Blut und kein Fleisch und so weiter, aber es war trotzdem irgendwie Hautfarben und nicht schwarz, ja.
Vielleicht haben sie Upgrades gekriegt. Wir sind ja schon ein paar länger unterwegs, was übrigens die Frage aufwirft, wie viele Missionen haben die eigentlich gemacht? Das war mit Sicherheit nicht ihre erste.
Und wo zur Hölle haben sie die Adressen her? Also ganz ehrlich, Sam kennt Adressen, wo sie schon waren und Daniel teilweise auch. Aber die neuen Adressen für neue Planeten, die haben sie normalerweise, die spuckt doch normalerweise der Computer aus.
Heißt ja nicht, dass sie nicht auch mal irgendwo waren, wo man Adressen finden konnte. Vielleicht haben sie auch kurz Abydos besucht oder so und die Kartusche gelesen. Ich meine, sie sind Roboter, die brauchen dafür nicht so lang.
Alter, gut, das könnte natürlich sein. Einfach mal nach Abydos und dort einmal scannen.
Oder auch das.
Ja, aber auf dem DHD auch nur mit beschränkter Geschwindigkeit.
Vor allem auf dem DHD.
Ja, Pappe ist nicht so optimal für sowas. Das ist ein
Beta-Modell. Ja, ich meine, gewählt haben sie ja vom DHD von Harlans Heimatplaneten aus, aber ja. Aber ja, irgendwer hat es auch aufgeschrieben. Das DHD auf dem Planeten war wohl Pappe.
Ja, wenn Daniel sich dahinter versteckt, wackelt es ein wenig.
Wir haben nie erfahren, wie stabil die Dinger so stehen müssen.
Ist ja auch ein Roboter, Daniel, der ist ein bisschen stärker.
Genau.
Wackelt bei ihm die Erde.
Die Dinge stehen ja vielleicht auch einfach nur lose in der Landschaft. Wer weiß, ob man die nicht umkippen kann. Das Tastenfeld oben, das ist schon breiter als der Sockel. Wer weiß, wie gut die in Balance sind.
Das hat eine Plot-Verankerung, das DHD.
Ja, das sowieso. Ja, ich sage mal so, umgefallen, also würden sie wirklich instabil stehen, dann hätten wir schon häufiger welche gesehen, die da liegen.
Wind weggepustet. Ups.
Aber man kann die Dinger ja offensichtlich auch mit ein paar Leuten nicht gegenschleppen. Haben wir ja auch schon gesehen. Und wir wissen nicht, ob die da auf den Planeten irgendwie mit einem Betonanker im Boden befestigt sind oder ob die nur lose dahingestellt werden. Die Energie zum Gate übertragen sie ja offensichtlich kabellos.
Ja, es kommt drauf an, welchen Bautrupp sie beauftragt haben.
Willst du mich triggern, oder?
Versuch. Du bist der Bauexperte hier.
Ja, das versteht jetzt von den Zuhörerinnen leider niemand.
Ja, du hast deinen Blog ja noch nicht gestartet. Nee. Dein Buch.
Ich habe aber schon sehr häufig auf Social-Media-Kanälen vor einer gewissen Fertighausbaufirma gewarnt. Aber mehr brauchen wir jetzt hier nicht zu erzählen. Das wird vielleicht irgendwann mal Material für einen eigenen Podcast. Das hat hier nichts zu suchen.
Kann ich dann weitermachen?
Ja, mach mal.
Ich habe noch den ein oder anderen Punkt.
Mach das.
Nur wenn es euch nicht stört.
Es sei dir genehmigt.
Okay. Ich habe nämlich auch noch Fragen, zusätzlich zu anderen Dingen. Aber hat sich Robo Daniel abgeschaltet, bevor er erschossen wurde? Er hat auf jeden Fall die Augen zugemacht. Und Augen zu machen sehe ich irgendwie als Abschalten.
Boah, ich hatte das jetzt eher so wie so ein... Also die Szene hätte genauso gut von einem Mensch sein können, der dann einfach die Augen zumacht und sagt, dann jetzt lasse ich es über mich ergehen. Ich habe nicht verstanden, warum er das überhaupt tut. Ich habe die Logik darin nicht verstanden, warum er sagt, ja, lass ihn mich halt umbringen. Also Jack sitzt ja, also Robo Jack sitzt ja im Publikum und sie kommunizieren dann ja noch kurz miteinander und er teilt ihm ja quasi durch eine ganz kleine Geste mit, so lass es geschehen, misch dich nicht ein. Und ich frage mich, warum? Warum soll er sich nicht einmischen?
Der einzigste jetzt noch ist, der nicht gefangen genommen war. Und ich glaube nicht, dass selbst als Roboter Jack, der ja sagt, er ist besser, schneller, stärker, nicht in der Reihenfolge, die den ganzen Raum hätte ausnocken können an Jafar und Leuten, weil die Dorfbewohner waren ja auch nicht für ihn.
Der echte Jack und Tiak haben in der ersten Folge einen ganzen Raum voller Jafar platt gemacht. Da die Jafar
ja, das war in der ersten Folge, ja. Bis dahin.
Da hatten sie auch definitiv Plot-Armor.
Ja, aber genau, also man könnte auch sagen, dass das so üblich durchschnittlicher Jafar mit seiner Stabwaffe schießt ungefähr genauso gut wie ein Stormtrooper. Deswegen geht
oder
das.
Oder ein Vigone,
das ist auch gut. Ich will nicht wissen, wie die Lyrik von Gua'uld und Jafar ist.
Ja.
Oh, bei den Jafar traue ich da. Den Jafar traue ich da. Die haben eine sehr, sehr reiche und schöne Kultur. Wer weiß, da könnte Gutes entstanden sein. Aber wir schweifen schon wieder ab. Minimal.
Nur ganz wenig.
Übrigens, dieses Zitat, wahrscheinlich ist es besser als der Original-Check, besser, stärker, schneller, könnte vielleicht eine Anspielung sein auf den, wie hieß es, 6 Millionen Dollar Mann?
Ja, könnte passen. Ob es Absicht war oder nicht, weiß ich nicht, aber zumindest kann man den Wink verstehen.
Und ich weiß nicht, ob ihr den Film Fanboy jemals gesehen habt.
Nein.
Nö. Erst nachdem ich ihn im Stargate-Wiki gelesen hatte.
Also den 6 Millionen Dollar, man hat das Kind geliebt, aber Fanboy kenne ich nicht. Nee.
Aber gelesen, was es ist, habe ich. Aber ja, erzähl.
Ist jetzt nicht besonders gut. Auf jeden Fall, das sind so ein paar Nerds und die wollen zur George Lucas Ranch und dort einbrechen, damit ihr Freund, der eine tödliche Krankheit hat oder sowas, den eine Episode, weiß ich nicht mehr welche, noch sehen kann, bevor die ins Kino kommt und veröffentlicht wird. Weil
mir fällt gerade ein, dass ich den vor Jahren von gelesen habe und seitdem gucken will, aber noch nicht getan habe.
Ich hätte die DVD hier, aber die ist nicht besonders gut, der Film.
Na, ist egal.
Könntet ihr den leihen? Ich weiß nämlich nicht, ob der irgendwo gestreamt wird. Wie auch immer.
Ja.
Auf jeden Fall, diese vier Nerds, die gucken am Anfang auch öfter Fernsehen und unter anderem wird die Folge von Dinox ist eine der Folgen, die sie sehen. Small Victories und diese Folge. Also diese drei Folgen werden in diesem Film gezeigt. Ja. Ihr habt euch noch gar nicht so über Übersetzungen beschwert. Ich bin irritiert.
Also ich fand den Titel okay, Pascal offensichtlich auch. Und die Übersetzungsfehler, die in der Folge waren, da sind mir jetzt nur Kleinigkeiten aufgefallen, aber nichts Dramatisches.
Zum Beispiel ein kaputter Jafar.
Ein kaputter Jafar?
Der hat seinen Stimmgenerator im Deutschen verwechselt.
Ja, das habe ich jetzt nicht als Übersetzungsfehler gesehen, ja.
Ist aber einer. Letztlich. Es ist ein Fehler von der von dem Übersetzungsbüro.
Das die ja.
Einen falschen Filter drüber gelegt. Ergo.
Ja, was gemeint ist, dass einer der Jafars, die das Tor bewachen, die Stimme hat, die normalerweise ein Go'uld haben würde, weil der Schauspieler im Original eine sehr, sehr tiefe Stimme hat.
Mhm. Aber er hatte nur
und das die Deutschen sind wohl dann davon ausgegangen, ja, dass der ein Go'uld ist.
Mhm. Hätten sie irgendwie zwei Sekunden über die Staffel noch nicht Story wissen. Nachgedacht von der Serie, hätten sie gemerkt, dass das Mumpitz ist. Aber haben sie offensichtlich nicht getan.
Sie haben sich am Spielfilm orientiert, da war es durchaus üblich, dass Gua'uld anderen Gua'uld als Diener dienen.
Ja, aber nicht in Jafar-Ausrüstung.
Doch, natürlich.
Und im Wiki steht es falsch, da steht nämlich der Primus.
Ja.
Hat eine Gua'uld-Stimme, aber das ist definitiv nicht der Primus. Das Wiki hat gesprochen.
Das wandelnde Wiki weiß es besser.
Ja.
Das erinnert mich an einen gewissen anderen Podcast, den Uwe und ich gut kennen, wo man auch Hey Wiki sagen konnte, um Einträge abzuspeichern.
Oh, jetzt werde ich nostalgisch. Das Audio-Wiki, stimmt.
Ich glaube, du hattest das in deiner Folge nie benutzt.
Ich habe es nie benutzt, aber ich habe dort genau eine Folge mitgemacht. Ich hatte keine Gelegenheit dazu, ich saß ja den ganzen Tag nur im Knast. Aber wir schweifen schon wieder ab. Lassen wir Stefanie ihre Punkte abarbeiten.
Danke, danke. Und wenn O'Neill sich dann in Tarnkleidung wirft, also in die von den Dorfbewohnern.
Grüße gehen raus an Lano Inc. Entschuldigung, bitte? Der musste noch sein. Du darfst weitermachen.
Und er läuft dann weg und man sieht nur diese Hand rausgucken und er deckt die noch so schnell mit Blättern zu. Das ist die zweite Aufnahme oder eine Nachdreh, den sie gemacht haben, weil zuerst war irgendwie so ein Fuß rausgehangen, aber das sah wohl so, wie hat er genannt? Ridiculous. Sah das aus, dass sie gesagt haben, nee, das können sie so nicht stehen lassen. Und dann haben sie es nochmal gemacht und mit der Hand, die rausguckt, waren sie sehr, sehr viel zufriedener. Sehr, sehr viel zufriedener. Was ist das für Deutsch? Oh Gott. Es ist spät.
Die Leute merken langsam, wir werden abschweifender, wenn wir müde sind. Wir reden mehr Quatsch.
19:28 Uhr übrigens.
Eigentlich ist es gar nicht so spät. Nee, aber
nein, aber...
Wir nehmen an einem Wochentag auf. Das sind wir offensichtlich nicht gewohnt.
In unserem Alter zumindest nicht.
Eieiei.
Ja. Die Person, die O'Neill wohl am meisten nervt, ist O'Neill selbst. Und ich habe mich gefragt.
Surprise.
Ja, weil du selbst kennst ja deine nervigen Punkte. Vielleicht Dinge, die andere Leute nervig finden, aber vielleicht findest du sie nicht unbedingt nervig. Und würdest du dich genauso selbst nerven, wenn du die über längere Zeit... Ich meine, du lebst damit, aber trotzdem, es ist ja was anderes, wenn du das selbst von außen betrachtest. Und wärst du selbst von dir auch genervt, wenn du mit dir begegnen würdest?
Also, ich denke ziemlich sicher, man weiß, dass man bestimmte blöde Angewohnheiten hat, aber die Nerven, die sind ja meistens trotzdem im Alltag unbewusst. Die nimmst du selbst nicht wahr, das ist nur blöd für die anderen. Das zum Teil. Und dazu kommt noch, finde ich, ich glaube, was O'Neill am meisten nervt an dem anderen Androiden, ist die reine Tatsache seiner Existenz. Die reine Tatsache, dass er dupliziert wurde, geht ihm dermaßen gegen den Strich, dass er sowieso für ihn ein Reizthema ist. Während er mit den anderen Duplikaten besser klarkommt, weil das ihn nicht ganz so sehr persönlich betrifft. So hatte ich in der ersten Harlan-Folge am Schluss vor allem das Gefühl, also vor sich selbst zu stehen, das ist einfach weird. Und das, also auf der einen Seite hat er ein prinzipielles Problem damit und das hat er in der Folge auch nochmal gesagt, er wird sich nie dran gewöhnen können, dass er einfach einer, der aussieht, wie er vor ihm steht. Und sogar alle seine Macken hat und so weiter und so fort.
Und dann habe ich mich gefragt, was wird aus Harlan?
Aber um deine Frage auch noch wörtlich zu beantworten,
ja.
Nein, ich glaube nicht, dass ich mich den ganzen Tag ertragen könnte.
Eben ist ja irgendwo gewesen, dass man unbedingt direkt von sich selbst genervt ist. Aber man ist disjunkt von sich genervt. Das heißt, man macht selbst etwas, was man in der Situation gerade nicht, das andere ich gerade in der Situation nicht ertragen kann.
Ja.
Das ist das Problem.
Na gut, Mitchell sagt sich mit sich selbst voll gut zu verstehen.
Wer?
Was?
Ich habe gerade
Mitchell scheint sich doch mit sich selbst ganz gut zu verstehen.
Ja, der hat ja auch ein Ego wie ein Raum.
Ja, auch Sam kommt ja mit ihrem Klon ganz gut klar. Ich glaube, die ist einfach Nerd und die findet das ganz witzig, dass er einfach mal jemanden hat, mit dem sie auf Augenhöhe diskutieren kann. Ja.
Vor allem ohne, jemand, der mithalten kann.
Genau, jemand, der mit ihr mithalten kann, aber nicht so ein blödes Arschloch wie Rodney McKay ist.
Wir können das ja sogar schon auf die Spitze treiben. Denk doch mal an Sam in der Folge in der 9. Staffel nach, wie viele Sams da in einem Raum sind.
Ja. Auch die scheinen das zu genießen, genau. Endlich mal jemand, der tickt wie ich, Gott sei Dank.
Endlich mal jemand, der Hirn hat und Ahnung.
Ja, und Marty und Fraser.
Stimmt. Insbesondere Marty. Wenn der doofe Asgard nicht gewesen wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Dazu kommen wir irgendwann noch.
Ja, aber was wird aus Harlan? Kommt er wieder alleine klar? Weil der wird die doch bestimmt vermissen. Oder wird er sie nochmal klonen?
Der hat er bestimmt das? Neue. Und diesmal mit Failsafe. A la, ihr dürft nicht durch das Stargate gehen. Wir müssen das dann 10-mal an die Tafel schreiben, wenn die es versuchen.
Ja, aber jetzt, also überlegen wir mal. Das Stargate SG-1 Klonteam. Das Roboteam, das war ja die ganze Zeit auf Missionen. Und das scheint ja irgendwo funktioniert zu haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einige der technischen Probleme, die diese Anlage hat, innerhalb der ersten ein, zwei Jahre von Sam gelöst wurden. Die hat diese ganze Anlage einfach mal auf Stand gebracht. Und jetzt funktioniert das halt auch wieder, wenn Harlan sich alleine kümmert. Zumindest eine Weile.
Aber wenn er die nochmal klonen würde, könnte er nicht, bevor er sie in Betrieb nimmt, einfach das, sie könnten ihm sagen, entfernt das Kristall aus einem DHD und dann können die auch nicht mehr anwählen.
Baut Carter einfach ein neues Kristall.
Ja.
Oder sie schließt das Tor an
und,
die
und wie wir wissen, ein Stargate hat mindestens für einen manuellen Anwahlversuch immer genug Energie drin, dass man auch kein DHD braucht. Dann dreht Tirak einfach nochmal ein bisschen am Rad, wie er es so öfter mal tut und dann
In dem Fall kann das ja sogar jeder von ihnen. Ja, aber wenn er sie noch mal neu klont, müsste er wieder die Originale dafür haben. Erstens müssten die da mitspielen. Und
das glaube ich nicht.
Ja, genau. Und zweitens hätte es dann aber den Vorteil, dass sie ja wüssten, dass sie sich frei, worum es geht und dass sie, ne, also die hätten ja das jetzige Vorwissen. Das heißt, da könnten eventuell die Duplikate mit einem anderen State of Mind rangehen an ihr Leben.
Auch offensichtlich nicht.
Wieso?
Weil wir sehen diesmal einen perfekt geklonten Tierk und den gab es vorher nicht.
Hat er den nicht angefangen zu produzieren noch in der damaligen Folge? Der war doch nicht am Kochen, als Jack und Jack da standen und diskutiert haben.
Nicht in einem perfekt ausgereiften Zustand. Der hat da gemeint, er hatte immer noch Probleme.
Er hat halt gesagt, zuerst hat er halt das falsche Bewusstsein genommen, dann hat er das richtige Bewusstsein genommen und das Ding war halt noch am Laufen. Aber er hatte zumindest mal, glaube ich, die Kopie des Geistes schon drin. Der Körper war nur noch nicht fertig. Irgendwie so hatte ich das damals aufgefasst. Hm.
Kann man auch so sehen.
Weil wenn er das könnte, dann könnte er einfach auch seine ganzen alten Kameraden oder sich selbst nochmal aus dem Computer replizieren.
Vielleicht hat er das bis jetzt nicht vorgesehen gehabt, weil er es nicht gedacht hat, dass es passiert.
Ja, das kann natürlich sein.
Ich meine, um das komplett in die Schleife zu führen, und jetzt unterbreche ich kurz deine Ausführungen, damit ich auch mal noch was rede. Es gibt im B-Kanon Novelle hier Star Trek Hydra, da haben die Mayborn-LED-Leute auch weitere Kopien produziert. Von SG-1. Ja.
Star Trek Hydra?
Stargate SG-1 Hydra.
Du hast Star Trek gesagt.
Habe ich Star Trek gesagt?
Ich bin mir ziemlich sicher.
Ich gucke halt sehr viel
Star Trek. Das wäre ein sehr großer Bogen. Also in Star Trek Hydra, was wir ja aus einem anderen Serien Marvel-Universum kennen, dort hat das NID Harlan-Klone von SG-1 hergestellt. Das wäre ein krasses Crossover.
Ich bin offen für Lizenzvorschläge, ich gebe mich gerne entgegen, kein Thema. Nein, wie gesagt, ein Roman, den kann man bei diversen Buchhändlern auch finden. Und irgendwann haben, also sie haben mehrere Kopien produziert und irgendwann haben sie aber auch ein Peter SG-1-Team produziert, das mit der Persönlichkeit von Junior gekreuzt wurde, sodass das halt so richtige psychopathisch, also das SG-1-Team war, was man wunderbar für solche Rogue-Missionen einsetzen konnte, für Technologien zu stehlen.
Waren das tatsächlich Androiden mit der Technologie von Harlan oder?
Ja.
Ach, ja. Den Spin, wie sie da dran gekommen sind und so weiter, den fände ich interessant.
Da musst du den Roman wohl lesen, ich habe ihn noch nicht gelesen. Aber
ja, das dauert noch ein bisschen. Wir haben ja gesagt, wenn wir hier mit unserer Serienbesprechung durch sind, wird das ja hier ein Stargate-Buchclub, damit wir dann noch ein bisschen weitermachen können.
Erst nach Infinity.
Lesen wir dann nur Stargate-Bücher?
Ja, das war doch der Plan.
Ja, die sind sehr, sehr endlich.
Oder Stargate-relevante Bücher.
Gerne beides. Pass nur auf, wie weit du das fasst, wenn du dann, also da könnte man das Fass aufmachen, dass so manches Star Trek Buch dafür auch wieder geeignet ist, dann habe ich das Gefühl, wirst du schon nicht mehr unbedingt die Relevanz unbedingt.
Gibt aber glaube ich noch kein Crossover von Doctor Who und Stargate, ne?
Oh, das wäre auch nett.
Aber gut.
Ja.
Star Trek Crossover hat man erst.
Passen die jetzt noch, nachdem Kronos tot ist, ein bisschen mehr auf den Planeten auf? Oder ein bisschen länger auf dem Planeten auf? Oder gehen die jetzt auch direkt wieder? Tschüss, Kronos ist jetzt tot. Ich meine, ihr könnt nachgucken, wenn ihr uns nicht glaubt. Wir sind dann wieder weg.
Ich tippe hart auf Letzteres.
Haben wir nicht, also, wir hatten ja eben die Frage.
Gesundheit.
Danke. Wir hatten ja eben schon die Frage offen quasi, wann in der Zeitlinie war denn dieser erste Besuch? Es muss ja eigentlich sehr früh in der Serie gewesen sein, weil die am Anfang jedem, allem und jedem empfohlen, hier dieser große Ring, durch den wir gekommen sind, durch den kommt auch Böse, verbuddelt den oder so. Und später sind sie ja eher dazu übergegangen zu sagen, lasst uns Handelsbeziehungen machen, wir schicken euch SG-12 mal hinterher, wir gucken hier regelmäßig mal vorbei und so weiter.
Ja, aber was hätten die von den Planeten anbieten können?
Ja, das ist ja relativ egal im Zweifel. Also sie, also später in der Serie, also jetzt in der Serie, wo wir sind, habe ich ja eher so den Eindruck, wenn sie irgendwo besuchen und die sind nett, dann kommen die da öfter mal vorbei. Dann empfehlen sie nicht sofort, das Gate zu vergraben. Hm. Das, ja. Aber ja, ich hoffe doch auch, dass sie jetzt ein bisschen besser aufpassen, dass nicht der nächste dahergelaufene Kur-Ult denkt, oh, da ist ein Planet frei geworden, lass den mal hier kapern.
Ja, wenn man nach den Nachrichten im Daily Larfenfunk geht, sind die Systemlots zumindest jetzt gewarnt.
Ich sag mal, man könnte das auch umgekehrt betrachten. Wenn jetzt noch mal ein Goa'uld daherkommt und die versucht zu versklaven, spätestens dann sollte das Stargate-Kommando entscheiden, dieser Planet ist ein wunderbarer Honeypot, um die anderen Goa'uld-Systemlots auch noch rauszunehmen aus dem Spiel.
Lass mal den Tok'ra Bescheid sagen. Oder auch lieber nicht.
Wir können jetzt so ein Leitlicht auf den Landeplatz einfügen. Die here oder so, ne? Land to die here.
Ja. Jetzt möchte ich noch ein Zitat von O'Neill. Ich weiß jetzt, ja. Das wenn er sich wieder mit sich selbst unterhält und dann so, ach, hast du dich noch nie belogen? Das fand ich auch gut.
Ja.
Hast du dich noch nie selbst belogen? Und dann würde ich jetzt hier bitte aufhören, gerne an der Stelle.
Bist du durch?
Weiß ich bestimmt schon.
Oh, nee, eine Sache noch. Die Pyramide auf dem das Hattak-Schiff landet. Die hat 4 Seiten.
Ja.
Das Hattak-Schiff hat aber nur 3 Seiten.
Die sich für eine Pyramide gehört.
Also, das ist nicht so kompatibel.
Ist das nicht ein Problem, das sich in dieser Serie durchzieht?
Ja, schon ein bisschen.
Im Audiokommentar haben sie tatsächlich erwähnt, dass ihnen das auch während der Produktion schon aufgefallen ist und sie entschieden haben, das bleibt jetzt so. Das merkt das ist, doch keiner.
Ist egal, das nehmen wir jetzt nicht mehr raus.
Aber ja, das ist auf jeden Fall, da hat Michael Shanks auch gesagt, so, ja, das interessiert beim Gucken keiner, aber es ist natürlich ein gefundenes Fressen für Leute, die nitpicken. Hallo, hier sind wir.
Wie meinst du? Das können wir gut.
Stefanie scannt noch mal kurz ihre Notizen.
Hat hatten wir schon erwähnt, dass Carter sehr begeistert war.
Vom Westen.
Einer nach dem anderen.
Hatten wir schon erwähnt, dass Carter sehr begeistert war von dem Wrestling?
War sie?
Ja, war sie. Ich zitiere sie kurz. Sirs, as much as I'd like to see how this plays out.
Ah. Aber ich gerne sehen würde, wie das aussieht. Wir haben Wichtigeres zu tun.
Wobei das ja eine relativ stumpfe Frage ist. Ich meine, der Roboter, der schneller, besser, stärker und so weiter ist als ein Mensch und der Mensch wrestlen, wie soll das wohl ausgehen?
Die verarschen sich wahrscheinlich laufend selbst. Das kann durchaus unvorhersehende Konsequenzen haben.
Ja, ich meine, also die beiden in einem Sass-Off sofort. Ja, faire Waffenwahl, super. Aber bei einer wirklich körperlichen Auseinandersetzung wird das schwierig. Also, ne, Batman gegen Superman hat auch nur, ich traue es mich gar nicht so zu formulieren, aber hat auch nur funktioniert, weil es Kryptonit gibt. Ansonsten ergeben manche Geschichten halt auch einfach keinen Sinn. Ja, und in dem Fall.
Terminator wurde auch mehrfach besiegt und trotz, dass der theoretisch massiv überlegen war, von daher.
Ja, aber nicht in einem One-on-One-Wrestling im Schlamm gegen einen Menschen.
Komm jetzt nicht mit Fakten.
Du könntest natürlich das Ganze ein bisschen goofy machen und dann so der echte O'Neill gewinnt, weil bei dem anderen Schlamm ins Getriebe gelaufen ist. Aber wenn du nicht so einen blöden Spin drehen willst, wird das eigentlich relativ klar sein, wie es ausgeht.
Wir sind hier im postfaktischen Zeitalter, also bitte, jetzt komm jetzt nicht mit Fakten.
Nein, nein, ich unterstütze hier nur dein Argument, dass es Sam nicht darum ging, dass sie wirklich sehen wollte, wer gewinnt, sondern einfach, dass sie nur Spaß dran hatte, das zu sehen.
Okay. Wäre bestimmt witzig gewesen. So, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Ah ja. Die Tiag wird ja getroffen durch dieses Stabwaffenfeuer, das ja eigentlich den Jaffar vor ihnen trifft. Und da haben sie gehofft, dass die Leute das dann einfach so hinnehmen, weil jeder Angriff mit dieser Stabwaffe, die definitiv auch Tiag getroffen hätte, wäre zu nah am den Köpfen von den betreffenden Personen gewesen, als Einschlagspunkt. Und deswegen mussten sie weiter unten am Körper ansetzen, weil es uns zu gefährlich gewesen wäre. Und könnte man nicht einfach neue Akkus in die Roboter einsetzen, ein bisschen mehr das Maschinenöl auffüllen und los geht's?
Naja, bei Daniel fehlt halt die Verbindung von Kopf zu Körper. Aber das könnte man
ja
wahrscheinlich auch wieder flicken.
Ja, das kannst du wieder draufbasteln.
Der hat auch schon Schlimmeres
überlebt. Bisschen Sekundenkleber, das hält.
Ja, der echte Daniel, der hat schon sehr viel Schlimmeres überlebt. Der Robo-Daniel, da wird's schwierig. Ich bin jetzt nicht...
Heißkleber außenrum, draufsetzen.
Ich behaupte jetzt mal, dass Oma de Sala relativ wählerisch ist dabei, welchen Spezies sie den Aufstieg gewährt. Roboter waren da, glaube ich, bisher nicht viele dabei.
Aber Systemlord.
Ja, den schon. Aber das sind ja quasi Menschen mit einem Parasiten. Ich meine, ich darf auch aufsteigen, unabhängig davon, ob ich einen Bandwurm habe oder nicht, ja? Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Kriterium ist. Ich glaube, jetzt sollten wir langsam zum Ende kommen, bevor das Ganze hier zu sehr zerfasert.
Ja, bitte.
Der Bandwurm übernimmt nicht deine Persönlichkeit.
Wer weiß.
Gut, das würde andererseits auch Dinge erklären. Aber lassen wir das.
War das ein Hidden Diss? Nächste Woche reden wir über... bevor das hier gar nicht mehr weitergeht. Nee, in 14 Tagen hören wir uns wieder. Ich habe jetzt gar nicht gefragt, ob ihr noch abschließende Worte habt. Aber ich glaube, dann hättet ihr die schon geäußert.
Nein, bitte, komm zum Ende.
Die übliche Frage noch dazu ist natürlich, also... ist keine Folge, die ich skippen würde, aber ist jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingsfolge. Prinzipiell mag ich es, dass Harlan wieder da ist. Also mal wieder da ist, kommt ja dann nicht mehr häufiger vor. Aber ja, also so ein Staffelendenaufbau ist natürlich wichtig und gut. Ist eine gute Folge, aber gehört jetzt nicht zu meinen Top 10.
Du brauchst sie halt fürs Staffelende, um verstehen.
Ja, es baut halt jetzt zum Staffelende auf. Das ist mir völlig klar, aber ist halt auch wirklich nur der Aufbau zum Staffelende. Andererseits ist es halt ein guter Rücklink, das hatte irgendwer am Anfang schon gesagt. Schön, dass wir da halt auch noch einen Rückbezug haben zu einer Folge von vor mehreren Staffeln. Das macht halt so ein bisschen Geschmack an die Serie oft auch, dass du dass es halt auch mal so ein bisschen kreuz und quer geht und dieses Universum damit halt auch ein bisschen miteinander vernetzt ist. Genau, aber jetzt bin ich gerade überlegen, haben wir irgendeinen relevanten Punkt zum Staffelfinale, außer dass sie jetzt ein Mutterschiff haben, was sie für den Plot der letzten Folge brauchen?
Glaube ich nicht.
Das war es eigentlich auch schon, ne? Also
ja.
Der Aufbau jetzt zum Finale hin ist halt, sie haben einen Hattack. Ja, super. Gut, nein, wenn sonst keiner mehr was sagen möchte, dann genau das kommt in 14 Tagen, nämlich die Finalfolge Exodus. Das wird das Staffelfinale für Staffel 4. Ab dann geht's nur noch bergab. Ich glaube, wir haben irgendwann mal erwähnt, dass wir Staffel 4 für die stärkste der Serie halten. Wenn man das
nein, ab da wird's gut.
Ach, ab da wird's gut, war das. Okay.
Das auch, aber sie ist mit das qualitätstisch der Folge schon massiv weit oben.
Ja, ja.
Es kommen noch viele gute Folgen, aber nicht mehr so in dieser Dichte pro Staffel.
Genau, genau.
Melosi hat auch gemeint, die vierte Staffel endet mit zwei großartigen aufeinanderfolgenden Episoden.
Gut, dann.
Dieser und nächster.
Schauen wir mal, was in 14 Tagen kommt. Bis dahin.
Lassen wir uns überraschen.
Genau. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.